21. Januar. Das war ja auch gemeinsam mit dem FASB, und zwar wurde da das Thema Lessee Disclosures erörtert. Grundsätzlich ist es so, dass IASB und FASB die Zielsetzung bestätigt haben, dass die Anhangangaben den Nutzern die Beurteilung der Höhe, des Zeitpunkts und der Unsicherheit der Cashflows aus Leasingverhältnissen ermöglichen sollen. Und zudem wurde bestätigt, dass der zur Erreichung dieses Ziels notwendige Detaillierungsgrad durch den Leasingnehmer zu beurteilen und festzulegen ist. Modellbedingt gibt es natürlich bei den Leasingnehmerangaben dann Differenzen zwischen IASB und FASB. Die folgenden Ausführungen beziehen sich deswegen jetzt nur auf den IASB. In Bezug auf die quantitativen Angaben wurde im Gegensatz zum ED festgelegt, dass keine Überleitungsrechnungen mehr für die Leasingverbindlichkeiten und für die ROU-Assets erfolgen sollen. Als quantitative Angaben werden stattdessen gefordert die Amortisation der ROU-Assets, aufgeteilt nach Klasse des Underlyings, Zinszahlungen für Leasingverbindlichkeiten, der Aufwand für Short-Term-Leases, wobei dabei Leases mit einer Laufzeit von maximal einem Monat ausgenommen sind, dann der Aufwand für Small-Asset-Leases, der variable Leasingaufwand, das Einkommen aus Subleasing von ROU-Assets, der Gesamtcashflow aus Leases, dann die Zugänge zu den ROU-Assets, der Gewinn und Verlust aus Sale- und Leaseback-Transaktionen und der Endbestand des Buchwerts von ROU-Assets, aufgeteilt nach der Klasse des Underlyings. Außerdem wurde festgelegt, dass diese quantitativen Angaben in einer zusammenfassenden Tabelle gegeben werden sollen, sofern kein anderes Format als besser geeignet angesehen wird. Dann ist es so, dass die Angaben zu den Fälligkeiten bzw. Laufzeiten der Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 7 gegeben werden sollen, aber separat von den entsprechenden Angaben zu anderen finanziellen Verbindlichkeiten. Das heißt, dass die Festlegung der geeigneten Laufzeitbänder eben durch den Leasingnehmer erfolgen darf.
Kurz Fragen jetzt in Ordnung. Die Zahlen, über die wir jetzt reden, also Cashflow und so weiter und so fort, in der Bilanz selbst werden ja diese Dinge wie Verlängerungsoptionen und Variabilitäten alle mehr oder weniger nicht gezeigt. Reden wir jetzt hier über die richtigen Cashflows, also die Schätzungen der Variabilitäten und so weiter, oder bleiben wir bei dem, was in der Bilanz gezeigt wird und zeigen nur, teilen das dann in 15 verschiedene Untergruppen auf? Also geht man da auf die erwarteten, die Variabilitäten, Optionen, Verlängerungsoptionen, oder hält man sich strikt an die Zahlen und kommentiert die, die in der Bilanz stehen?
Also ist ja jetzt an der Stelle halt eben der quantitative Teil, und das ist jetzt nicht spezifiziert, aber die Erwartung ist, dass, so wie es da aufgeführt ist, dass das mit der Bilanz übereinstimmt, und danach kommt ja dann nochmal der qualitative Teil, und da war es ja früher so, dass da ein gewisser Kriterienkatalog vorgegeben war, der abzuarbeiten ist, um eben dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, eben das übergeordnete Ziel zur Einschätzung der Cashflows halt zu ermöglichen. Und das wird jetzt aufgegeben, also es wird kein spezieller Kriterienkatalog mehr vorgegeben, sondern es wird allgemein die Anforderung gestellt, dass diese Werte eben zu erläutern sind, also wie man auf diese Werte kommt. Und zur Erläuterung, wie diese Zielsetzung erreicht werden kann, möchte der IASB dann noch ein Illustrative Example geben, was dann halt mal exemplarisch durchexerziert, welche zusätzlichen Angaben halt notwendig wären, um eben die vorher geforderten oder in Zahlen festzulegenden Angaben dann halt zu unterfüttern.
Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, dann heißt das, ich muss nur erläutern, wie ich auf die Zahlen komme, die in der Bilanz stehen. Aber Angaben, die jetzt einem helfen würden, zu sagen, was tatsächlich möglicherweise rauskommt, nämlich über Variabilität und so weiter, dafür muss man gar nichts mehr machen.
Also in diesen zusätzlichen erläuternden Angaben ist dann halt darzustellen, welche Annahmen getroffen wurden, beispielsweise für Verlängerungs- oder Kündigungsoptionen, welche Diskontierungssätze verwendet wurden und Ähnliches. Das ist dann halt nochmal erläuternd darzustellen.
Ich sage jetzt mal, in der Bilanz wird ja so gesagt, also man muss ja unheimlich sicher sein, oder weiß ich nicht, wenn er sehr hohe Grenzen eingeführt, man wollte ja vermeiden, dass man Erwartungswerte reinnimmt, sondern wird ja eine sehr hohe Hürde angesetzt, damit ich überhaupt so Verlängerung mit reinnehme.
Reasonably certain.
Genau. Ja, und jetzt würde ich auf der Ebene sagen, wir halten es nicht für reasonably certain, dass das passiert, und deswegen ist es nicht da. Das reicht.
Also ich würde erwarten, dass man schreibt, dass diese Werte dem zugrunde liegen, weil diese als reasonably certain angenommen werden. Dann wäre es sicherlich zur Beurteilung auch noch hilfreich, wenn man sagt, man hat vielleicht gewisse Werte ausgeblendet, weil diese zwar möglich sind, aber derzeit nicht dafür reichen, um sie in die Bilanz aufzunehmen.
Okay, also es erfolgt nur eine Begründung dessen, warum man meines Wissens im Lease Circle.
Zu diesem Thema, ja.
Auch nochmal kurz eine Frage zu den Short-Term-Leases. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dass die Anhangangabe würde ja sein, die Aufwendungen.
Ja.
Sind das dann wirklich nur die Aufwendungen der Periode oder dann eben auch die zukünftigen
Aufwendungen? Das sind eigentlich die angefallenen Aufwendungen.
Die angefallenen.
Und da halt, wie also gesagt,
das nur haben die rausseppariert quasi.
Mit der Besonderheit, dass alles, was unter einem Monat an Laufzeit war, fällt komplett weg, damit halt die Hotelübernachtung halt nicht erfasst wird oder der Mietwagen für eine kurze Fahrt eben rausfällt, sondern dass halt auch die Short-Term-Leases dann halt nur für die Monate 2 bis 12 sozusagen anzugeben sind. Und da eben die angefallenen Aufwendungen. Ansonsten wurde noch beschlossen, dass alle Angaben zu Leases an einer Stelle im Anhang gesammelt aufzuführen sind, wobei gegebenenfalls halt auch Verweise auf Angaben an anderen Stellen genügen, um halt mögliche Doppelungen zu vermeiden. Ansonsten abweichend dazu vielleicht noch kurz einige Entscheidungen des FASBs. Diese hat natürlich modellbedingt dann die Aufteilung des Leasingaufwands nach Typ A und Typ B Leases beschlossen. Zudem sind zum Beispiel noch weitere Angaben eben zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Leases und Ähnlichen anzugeben. Das tabellarische Format, was der ISB eigentlich vorsieht, das fordert der FASB nicht. Und stattdessen gibt er aber die Laufzeitbänder für die Fälligkeitenanalyse fest vor. Und dort sind dann die undiskontierten Cashflows in Jahresscheiben für die ersten 5 Jahre anzugeben und die restlichen Zahlungen dann aggregiert. Und zusätzlich hat beim FASB dann eine Überleitung dieser undiskontierten Cashflows auf die diskontierten Leasingverbindlichkeiten in der Bilanz halt stattzufinden. Und das, was der ISB jetzt geändert hat, also höhere Freiheitsgrade bei den qualitativen Erläuterungen, die er beschlossen hat, da ist beim FASB so, dass sie den alten Kriterienkatalog beibehalten und deswegen relativ klar aufgegliedert ist, welche einzelnen Themen durchzuexerzieren sind, um eben diese Entscheidungen oder die Werte, die man in der Bilanz dann wiederfindet, eben begründen zu können. Das waren eigentlich auch schon die Entscheidungen zu den Disclosures. Was beim ISB dementsprechend noch offen ist, sind die Übergangsvorschriften und der Erstanwendungszeitpunkt und dann natürlich noch gegebenenfalls irgendwelche Sweep-Issues. Was ich noch ergänzen würde, sind vielleicht die Kernbotschaft von Herrn Hogerfors in der letzten Frag-Board-Sitzung. Und zwar hat er dort zum Ausdruck gebracht, dass die Konvergenz nur erreichbar ist, wenn sich das ISB auf das FASB-Modell einlässt, da der FASB deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass sie eben nicht auf das ISB-Modell übergehen werden. Und der ISB ist jedoch der Ansicht, dass ihr Modell konzeptionell besser ist. Und das wird ja auch durch die europäischen Rückmeldungen so bestätigt. Die Deutschen gingen ja auch in diese Richtung, sodass es halt beim ISB keine Mehrheit gibt für einen Übergang oder für die Übernahme des FASB-Modells. Und deswegen läuft es derzeit weiterhin auf unterschiedliche Modelle heraus.
Die EFRAG-Debatte geht weiter. Für die Bordsitzung am nächsten Dienstag ist versuchsweise, ob gelungen oder nicht, sei mal dahingestellt, ein Thema weiter verfolgt worden, was eigentlich ein Thema so ein bisschen am Rande ist, dahingehend, dass einige aus verschiedenen europäischen Ländern, Großbritannien und Frankreich relativ stark klar vorneweg, sich daran hochhangeln, dass die Verbindlichkeit der Operating Leases, die es ja in beiden Varianten gibt, FASB und ISB-Variante, beim ISB eine Finanzverbindlichkeit, aber beim FASB nicht sei. Und dass man es für einen sehr schwerwiegenden Wettbewerbsnachteil hält, wenn ein europäischer Leasingnehmer Finanzverbindlichkeiten ausweist, die ein Amerikaner nicht als Finanzverbindlichkeiten ausweist. Das geht dann über natürlich irgendwelche Kennzahlen, Covenants oder was auch immer. Es gibt die Verblüffung bei Hans Hogerfors und auch Sue Lloyd, die behaupten, was nach meiner Wahrnehmung nur eine potenzielle Schutzbehauptung sein kann, das Thema sei Ihnen neu, denn nicht zuletzt Roger hat das Thema sehr früh aufgegriffen. Sie meinen sich mit dem FASB darauf verstanden zu haben, dass es im Zweifel immer Finanzverbindlichkeiten sind. Es gibt aber wohl unter US GAAP, und dann ist auch noch fast die Frage, ob das Existing oder Practice US GAAP ist, eine Vorstellung, dass Operating Lease Verbindlichkeiten in der Insolvenz ein anderes Schicksal erleiden als Finanzierungs-Leasing-Verbindlichkeiten. Und daraus schließen sinnigerweise nicht US GAAP-Anwender, dass US GAAP an der Stelle einen Vorteil hat. Die Papiere, die bei EFRAG diskutiert werden, sind angeblich auch tatsächlich von den Mitarbeitern von IASB und FASB auf ihre Richtigkeit hin gecheckt worden. Die Vorstellung, ob denn nun eben diese Leasingverbindlichkeiten Finanzierungs- oder Finanzverbindlichkeiten sind oder nicht, sind nicht glasklar und oder werden nun möglicherweise dazu genutzt, zu erläutern, dass das FASB-Modell doch so viel leichter sei. Es wird auch, nicht zuletzt von Roger, aufgeführt, dass das, wenn ich das mal so verkürzt ausdrücken darf, Pay-as-you-go in der G&V, eben das alte Operating Leasing, zwar zu dem relativ höheren Operating-Aufwand führt, weil ich die Zinsen nicht ein Stück weiter nach unten verlagere, aber das buchhaltungstechnisch ja wesentlich einfacher sei, per Aufwand an Bank zu buchen. Mag noch ein paar Zwischenbuchungen geben, aber ist ja egal. Und per Berichtszeitpunkt, wie oft auch immer der sein mag, mal die eigentlichen Aktiv- und Passivposten zu berechnen, aber nie in die Buchführung einzubeziehen, sondern per Bierdeckel heiße Luft dann langsam so rauszulassen, sei doch viel einfacher. Das Argument, dass der Aktivposten keinerlei Ähnlichkeit mit irgendeinem Konstrukt von Aktivposten hat, wird auch als unnötig konzeptionell dargestellt und insofern wird noch ein wenig geruckelt oder gerangelt oder wie auch immer man das nennen soll. Nichtsdestoweniger trotz liegt auch schon für die nächste Boardsitzung ein Papier vor, was denn der EFRAG-Board sich wohl so vorstellt, wie man mal die Indossierungsarie auf den Weg geben könne. Wobei, wenn er denn mag, wenn Sie denn mögen, die beiden Tech-Mitglieder auch noch aus den Tech-Sitzungen etwas dazu tun können, was aber potenziell, glaube ich, an der Tendenz nicht viel ändert.
Also wir haben es ja nicht lange diskutiert. Ich muss auch sagen, also meine Leidenschaft da irgendwo darüber zu diskutieren, ob nun diese Schuld eine Finanzierungs- oder eine operative Schuld ist, ist meines Erachtens ziemlich müßig. Man hat das am Anfang mal so versucht zu klären, dass wenn ein Zinsanteil drin ist, es eigentlich keine operative Schuld sein kann. Ich glaube, davon sind wir mittlerweile weg, weil wir sagen, wir zinsen beispielsweise auch langfristige Rückstellungen ab, die mal keinen Finanzierungscharakter haben. Also man kann das in beide Richtungen wenden. Ich denke, der IASB hat eigentlich relativ klar gemacht, dass er Leasing als eine Art kreditfinanzierten Nutzungsrechtekauf ansieht und damit ist das ein Finanzierungscharakter, Punkt. Und davon wird er auch nicht runtergehen. Das Argument, dass Kennzahlen schlechter aussehen, wenn man das so macht, kaufe ich persönlich nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass alle Kennzahlen schlechter sind, sondern es gibt ein paar, die mit Sicherheit deutlich besser aussehen. Ja, was ist denn beispielsweise mit Working Capital? Ja, wenn ich da einen dicken Satz voller Operating Liabilities mit drin habe, kann mir doch kein Mensch erzählen, dass diese Kennzahlen schlechter werden. Also ich denke, man zieht sich immer diejenigen Argumente, die man gerade braucht, weil man in irgendeiner Form die Pizza des anderen doch schmackhafter findet. Also insofern sehe ich uns hier in eine ähnliche Diskussion reinrutschen, wie wir das jetzt gerade bei IFRS 9 erleben, wo ein Indossierungsverfahren angestoßen wird, wo jedem Deppen in Europa irgendwo klar gemacht werden soll, an welchen Stellen vielleicht der FASB-Ansatz zu einem erwünschteren Ergebnis führen würde. Man gleichzeitig aber die anderen Punkte einfach weglässt. Und ich glaube, man kann da relativ wenig dran machen. Die, als wir das mit Hans und Ian besprochen haben in London, haben die halt auch gesagt, dass es sehr schwer ist, im Grunde genommen jetzt ein Bild dafür zu bekommen, wie materiell eigentlich die Unterschiede in der Anwendung dann sein werden. Denn man geht natürlich jetzt immer von so einem Ceteris Paribus-Fall aus. Also ich gucke mir einen Lease an, und wie würde dieser eine Lease unter dem IASB und dem FASB-Modell aussehen? Und es ist völlig klar, dass da ein Unterschied rauskommt. Wenn ich aber mal in einen eingesprungenen Zustand komme, wo ich sage, ich habe jedes Jahr, was weiß ich, 100, 200, 300 Leases, die da in irgendeiner Form durchfliegen, dann werden immer welche fällig und immer welche obendrauf, dann ist die Frage, wirkt sich dann eigentlich dieser Zinseffekt tatsächlich noch so maßgeblich aus oder ist das nicht einmalig eine Bugwelle, die ich dann vor mir herschiebe? Und solange es keine Zinssatzänderungen im Markt gibt, materielle, und es auch keine signifikant unterschiedlichen Volumina gibt, macht sich das dann tatsächlich noch so bemerkbar. Also, aber ich denke, diese Argumente sind alle ausgetauscht und wüsste jetzt nicht, was man da noch großartig weitermachen sollte. Was mir relativ deutlich wurde, und das haben Sie mit Sicherheit dann ja auch gesehen, wenn man sich die beiden Papiere anguckt, die IASB und FASB diskutiert haben, das ist schon erstaunlich. Das IASB-Papier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren ungefähr 45 Seiten und das FASB-Papier waren deutlich über 60 Seiten. Mit anderen Worten, das, was ihr gewinnt in der materiellen Bilanzierung, das verliert ihr durch zusätzliche Anhangangaben hinten im Anhang. Und dann stellt sich die Frage, ist das wirklich alles so easy, ja, was man da macht? Natürlich ist der Buchungssatz dann relativ schnell zusammengeflickt, aber wenn ich die Informationen dann nachträglich alle im Grunde im Anhang bringen muss, dann muss ich mir die Frage stellen, ja, was hat es jetzt eigentlich gebracht? Also eine Riesenerleichterung kann ich da schlicht und einfach nicht sehen.
Klingt flapsiger als gemeint. Ich meine, wir können nur watch this space sagen und in einem Monat das Thema wie auch immer umfänglich wieder aufrufen.
Ja, ich glaube, ich bin bei diesen Advisory Council Meetings und da war die Stimmung bislang halt immer, also ich würde mal sagen, 30% der Teilnehmer sind für US GAAP Konvergenz. Das liegt aber auch einfach daran, dass 30% der Teilnehmer US GAAP Hintergrund haben. Aber die sind da auch ziemlich laut. Nein, die sind halt ziemlich laut an der Stelle. Aber man sieht doch an der Stelle, ich finde es immer bemerkenswert, dass der IASB jetzt hier nochmal die Baustelle Anhangsangaben so stresst und auch sich da von diesem Thema Ausweis so treiben lässt. Das ist irgendwie, vermarktet der IASB das Produkt, was er da vertreiben will, nicht richtig gut. Das kann man besser vermarkten, das ist eine Vermarktungsfrage. Und sich dann da hinzustellen, ich weiß, ich kenne ja Sue Lloyd auch, weiß auch, wie sie dann auch gerne mal auftritt, auch wie sie bei P times Q aufgetreten ist. Wenn man kann, manche Sachen kann man einfach besser verkaufen und dann gehen die auch besser glatter durch. Und dann muss der, denke ich mal, auch schon, dass der, also ich weiß, dass das von den anderen Häusern auch geteilt wird, dass wir da auch jedes Mal dabei sind zu sagen, ihr müsst an eurer Vermarktungsstrategie ein bisschen arbeiten. Und das irritiert den Markt. Also ich höre das bei uns aus den Anwenderkreisen, höre ich halt schon, wenn das Modell wirklich so viel besser ist, warum muss ich dann signifikant viel mehr Anhangsangaben machen? Warum muss der IASB jetzt in diesem Moment so diese Anhangsangabengeschichte so stressen? Man könnte ja auch erstmal das Modell durchbinken oder das Modell durchkriegen und sich nachher nochmal überlegen, ob ich noch zusätzliche Anhangsangaben brauche. Aber immer dieses alles auf einmal machen und damit verschrecken Sie natürlich. Sie haben natürlich recht, Herr Barkow, dass da vielleicht auch viele immer sich versuchen, das Haar in der Suppe zu finden oder die Suppe so lange zu rühren, bis das Haar irgendwie oben ist. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, wie der Koch die Suppe präsentiert. Und der Koch präsentiert die Suppe einfach nicht gut. Und da muss der IASB halt, das muss er sich auch gefallen lassen, das passt so nicht.
Eine kleine Anmerkung zu. Um erst einmal so, zumindest ein bisschen dann für das IASB zu reden. Meine Ahnung ist nicht, dass das eine Diskussion ist, die unbedingt vom IASB selbst immer so nach vorne getrieben wird. Wenn ich jetzt auch mal unsere EFRAG-Diskussion ein bisschen rekapituliere, da haben wir uns ja auch bei EFRAG Tech so ein bisschen die Frage gestellt, okay, was sind denn diese Implikationen der reinen Kosmetik, sage ich mal. Und ich kann mich ja gut daran erinnern, jetzt letzte Woche, wo Stephen Cooper dann selber eigentlich sagte, eigentlich kann das doch gar kein großes Problem sein, auch wenn man mal so an so Covenants-Vereinbarung die Dinge denkt, weil man eher davon ausgehen müsste, wenn die unter so einem Freeze-Gap-Approach mal eingeloggt sind, dann dürfen die sich einfach durch einen neuen Leasing-Standard und auch durch neue Bilanzstrukturen eigentlich nicht nicht irritieren lassen. Und er könnte sich auch nicht so richtig vorstellen, dass wirklich eine Bank, ich sag mal, so doof ist, in Anführungszeichen, und dann wirklich nach so einer anders gearteten Bilanzstruktur wirklich andere Kreditentscheidungen treffen würde. Und wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo so ein bisschen dazwischen. Mag sein, nur ich, wir haben ja jetzt auch, als wir jetzt die von Tech die Papiere auch fürs Board vorbereitet haben, auch genau an dem Punkt uns nochmal ein bisschen gerieben, so nach dem Motto, wenn wir über diese kosmetischen Dinge nachdenken, wie clever oder unclever ist denn der Adressat wirklich am Ende des Tages? Und vielleicht wird er auch manchmal wird er überschätzt, manchmal wird er vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber ich sehe eigentlich auch das Thema gar nicht so. Ich denke auch, das wird überbewertet. Insbesondere, wenn man sich mal anguckt, wenn wir den Standard haben, dann werden wir vielleicht auch schon beim Thema XBRL noch einen Schritt weiter sein. Wenn ich mir die ganze Taxonomie-Diskussion mal parallel angucke, dann könnte ich mir eher vorstellen, wenn da jetzt jemand noch in die Line-by-Line-Definition der Taxonomie reingeht, ja, und sich dann überlegt, was genau in welchem Line-Item bei 1000 Zeilen rein muss, da werden wir vielleicht noch ganz andere Themen in ein paar Jahren haben. Also
ja. Ich dachte, wir bleiben dabei Watch This Space und gehen zum nächsten Punkt über.